Es ist Freitag, der 16. Februar 2024. Mein Name ist Sophie Passmann und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich Heavy Metal Power Chow.
Ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
Wir machen zusammen Feierabend, auch an diesem Freitag.
Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend. Sag mal, Sophie, pass
mal.
Guck mal,
bei Sophie
noch?
Ist schon Feierabend. Ist sie umgefallen oder die Kamera?
Ich wollte ganz unauffällig, ich habe nämlich mein Mikro falsch rum, also das ist ein nicht so leicht hörbares falsch rum, aber doch für uns hörbare falsch rum, ist mir gerade aufgefallen. Und da ist bei dem Versuch, das zu drehen.
Weißt du was, ich schätze das so unfassbar, weil mir ist es natürlich aufgefallen. Ich dachte mir, Sophie Passmann spricht falsch rum ins Mikro. Jetzt, ich glaube, mein Schwein pfeift. Und in dem Moment greifst du nach dem Mikro und schon fällst du mit dem Mikro um. Oder das Haus hat sich gedreht, das weiß ich nicht ganz genau. Weil bei mir auf dem Monitor sah sie, also entweder hast du dich gedreht mit dem Mikro oder das ganze Haus hat sich um dich herum gedreht. Was ist passiert?
Das ganze Haus hat sich gedreht.
Um dich herum gedreht.
Aber ich wohne auch in West-Berlin, das ist möglich noch sowas bei uns in West-Berlin.
Du hast ein selbstdrehendes Haus.
Und drunter mache ich es gar nicht mehr. Das steht aber auch, also da muss man auch ein bisschen sich als Künstlerin beschützen. Ne? Ein selbstdrehendes Haus ist wohl das Mindeste.
Das verstehe ich.
Ich hab gerade noch ein anderes Wort gesucht. Was ist mit Joghurt? Ist der selbstdrehend? Nee, was ist mit dem Joghurt?
Rechtsumdrehend. Irgendwelche Milchsäurekulturen sind rechts oder links.
Warte mal, was dreht denn der? Linksdrehend oder rechtsdrehend irgendwie was, ne?
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch immer nie so richtig, ob gesättigte oder ungesättigte Fettsäuren.
Ey, Sophie, hör auf, mich hier in solche Scharmützel zu verwickeln. Das ist die chinesische Sackfolter für mich hier. Ich bin erst um 5 Uhr nach Hause gekommen. Ich habe einen ganz miesen Champagnerkater und Katrin weiß das, sie ist meine liebe, liebe Frau. Sie weiß das eigentlich nie. Ach übrigens, Sophie, das ist Katrin, meine liebe, liebe Frau.
Ja, hallo Katrin. Ich kenne Katrin schon länger als dich, Thomas.
Ja. Ich auch.
Sorry,
ich auch.
Entschuldigung.
Sophie und ich teilen uns einen Freund.
Darf man das erzählen? Ist es zu privat?
Nee.
Es ist zu privat. Ich habe Katrin nämlich kennengelernt auf einer Party, auf einer Couchparty eines gemeinsamen Freundes.
Simon,
der auch schon bei euch im Podcast war, weil er hat sich eine neue Couch gekauft gehabt und dann waren alle Freunde da. Und ich habe Katrin direkt nach einem Friseurtermin kennengelernt.
Und nach dem Friseurtermin, Sophie.
Du hattest ganz kurze, lockige Haare.
Nummer.
Und ich habe dich tatsächlich, Monate später habe ich mit Simon drüber geredet. Ja, also ich kenne die beiden von ab 17 ja gar nicht. Und dann schaut der mich an und sagt, das war Katrin von der Party. Und ich meine, nein.
Die mit den kurzen Haaren.
Ich habe dich tatsächlich nicht erkannt.
Mit der beschissenen Frisur und den drei plärrenden Kindern, die auf dem Flur saßen. Ja, das war die.
Die Kinder waren entzückend und die Frisur hat dir sehr gut gestanden. Aber tatsächlich ist sie ganz anders als das, was ich von dir kenne, was glaube ich auch das ist, was du magst an dir, weil du hast diese Frisur nicht mehr.
Habe ich nicht
diesen,
mehr.
Diesen International Model Style, den sie normalerweise pflegt.
Ja. Katrin, also das ist ja wohl kein Geheimnis, dass du dich hochgeheiratet hast, oder? Thomas.
Du hast jetzt ja, Sophie, also hier bei uns im Podcast bringen wir es auf den Punkt, ne? Also hochgebumst heißt es dann immer noch.
Ach so, ja.
Hochgebumst.
Aber du warst bis um 5 auf alle Fälle weg. Und von Champagner kriegt man eigentlich keinen Kater. Das wundert mich.
Hast du eigentlich gerade das Thema gewechselt?
Richtig.
Aber warum eigentlich? Das ist interessant. Das ist doch wirklich ein interessantes Thema, ob ich mich wirklich
hochgebumst
habe. Und vor allem, was das in dem Fall bedeuten soll. Also das heißt, ich bin eine Gesichts 5, Katrin ist eine Gesichts 1 und ich habe mich quasi hochgebumst und bin jetzt auch eine Gesichts 2 in ihrem Licht oder was?
Also um das mal weg von euch zu nehmen, weil das war natürlich nur ein doofer Witz. Ihr seid natürlich beides Einsen oder Zehn, je nachdem, wie man es bewerten möchte. Ich glaube schon, dass das Phänomen gibt, dass man Paare sieht und denkt, wie hast du denn den dir geangelt oder wie hast du denn die dir geangelt?
Oh, ja, das ist so.
Und ich freue mich dabei immer eher drüber, weil ich denke, die haben was miteinander, was ihr gar nicht versteht, was man mit so Oberflächlichkeiten wie wer ist hotter, das kann man gar nicht greifen. Mhm. Entweder er ist sehr, sehr reich oder sie ist sehr, sehr dumm.
Oh, ist das gemein, ey. Es ist so gemein und es ist auch so primitiv. Ich muss das wirklich mal so sagen.
Ja, ich weiß, aber ich bin Deutschlands primitivste
Feministin. Es ist so...
Deutschlands dümmste Intellektuelle.
Nee, weil ich, Katrin, kannst du dich erinnern, als wir hatten mal ein Tennispunktspiel und da saß ich mit meinen Jungs auf der Bank. Oh, mit meinen Jungs, das hört sich auch scheiße an. Nehme ich zurück. Mit meinen Mannschaftskollegen auf der Bank und auf dem Nebenplatz spielte eine sehr junge, sehr attraktive Frau mit einem sehr unattraktiven, sehr alten Mann. Und meine Mannschaftskollegen sind über den Fakt nicht mehr klargekommen, den ganzen Abend. Und dann haben die versucht rauszukriegen, hat der Geld, was ist mit dem? Und ich wirklich, und ich bin halt einfach, da bin ich wegen dem Geiste so ein Waldorfkind. Ne? Ich habe die ganze Zeit gesagt, es ist Liebe, Leute, es ist Liebe. Hört bitte auf.
Und ich wiederum, ich habe gedacht, ist das süß, die spielen zusammen Tennis. Das war einfach nur, also war auch nicht einer besser als der andere und ich zeig dir jetzt mal, wie es geht, sondern die haben einfach zusammen Tennis gespielt und sie war ja normschön und er war alt.
Normschön.
War das vielleicht einfach Vater und Tochter?
Nee, die hatten Kinder dabei.
Nee, die hatten, ganz ehrlich.
Oder es war was ganz Schlimmes.
Nee, pass auf, jetzt erzähle ich die Geschichte mal genau so, wie sie war. Die haben immer so 2-3 Ballwechsel gespielt, dann kamen sie am Netz zusammen, haben wieder rumgefummelt und geküsst und einmal waren sie sogar 10 Minuten draußen und als sie zurückkamen, hatte der Typ einen Ständer. So.
Aber das ist doch schön für die.
Ja,
die Welt in den Dösken, sagt man am Niederrhein.
Ja gut, aber in deiner Denkweise kann es ja nur so gewesen sein, dass er reich war. Oder dass er, nicht, dass es so eine Fitzel-Fritzel oder Geschichte ist oder sowas. Ne? So.
Also das Thema würde jetzt, wenn man es, glaube ich, ernsthaft diskutieren möchte, zu weit führen. Aber
wir sind bereit.
Ich glaube, dass es viele Beziehungen gibt, die eigentlich eher auf Transaktion irgendeiner Art beruhen. Zum Beispiel auch die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Sachen zu Hause, damit ich mich selbst verwirklichen kann. Und ich glaube, eine der weniger gefährlichen Transaktionen in so Beziehungen ist, er ist reich, sie ist jung, beide wollen was voneinander und beide kriegen das, was sie voneinander wollen. Und das ist vielleicht dann nicht die Beziehung, wo man... Ich meine damit nur, das ist mir zu egal, ob jetzt jemand ein Sugar Daddy ist und sie ist irgendwie ein Golddigger. Diese Beziehung meiner Erfahrung nach, wenn ich die von außen irgendwo mitbekommen habe, begeben sich beide Parteien sehenden Auges da rein. Also der Mann denkt selten, dass diese 28-jährige Modelfrau wirklich mit ihm, 62 und Investmentbanker zusammen sein möchte wegen äußerer und innerer Werte, sondern weil da vielleicht auch irgendwie das Leben drumherum schön ist. Und das ist doch in Ordnung. Dann haben die sich gegenseitig gefunden und dann haben wir schon mal weniger Leute bei Tinder, wo wir rumwischen müssen. Das
ist wieder ein paar von der Straße runter, ne?
Kann ich jetzt erstmal bitte Sophie vorstellen?
Ach ja, so. Aber trotzdem
also ich gehe davon aus, alle im Podcast und Radio 1 HörerInnen kennen sie, aber ich möchte jetzt trotzdem noch die wenigen, die sie nicht kennen, mit ins Boot holen.
Ja, aber trotzdem nur 10 Applaus für die Formulierung weniger gefährlichen Beziehungen. Das fand ich sehr, sehr schön, kann ich auch nur so unterstreichen. Dazu möchte ich nach der Vorstellung dann noch ein paar Betrachtungen zu meinem gestrigen Abend nachreichen.
Puh, eine Vorstellung über Sophie Passmann ist schwierig. Die Frau ist einfach so beeindruckend wie außergewöhnlich. Na, dann hangeln wir uns doch erstmal an ihren Berufsbezeichnungen und Auszeichnungen lang. Sie ist Autorin, Moderatorin, Pick-Me-Girl, Queen of Cool, Grimme-Preisträgerin und Mega-Babe. Angefangen hat bei ihr alles mit dem philosophischen Schreiben an der Uni. Von dort ging es zum satirischen Schreiben auf Poetry-Slam-Bühnen, Twitter und beim Fernsehen. Mittlerweile hat sie mit Joko Winterscheid den größten Podcast-Club der Welt gegründet und ist aus der deutschen Popkultur nicht mehr wegzudenken. Die Passmann glänzt mit Philosophie und Fitcheck zugleich. Ach, wir lieben diese vermeintliche Ambivalenz. Ihre Kontaktliste ist exklusiver als die Gästeliste eines Boozy-Brunchs im Soho-Haus. Deshalb auch kein Wunder, dass sie die wohl erste Frau Deutschlands ist, deren LV-Cup bereits zur Pirouette im Treppenhaus gehörte.
Tommy, Katrin, das ist ein Louis Vuitton Kaffeebecher aus Porzellan.
Und bei alledem findet die gerade einmal 30-Jährige auch noch Zeit, sich für das Wohl von Igeln einzusetzen. Herzlich willkommen, Sophie Passmann!
Und wir sind nicht nur froh, wir sind auch stolz, dass sie da sind, weil wir schätzen sie als sehr, 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 sehr kluge und tolle Kollegin. Obwohl wir haben uns gestern eigentlich darauf geeinigt, dass wir dieses Klug nicht so rauskehren wollen. Ne?
Ja, ich habe das gesagt, dass mich das eigentlich immer stört. Ich sehe das jetzt so oft, wenn Frauen irgendwie einen neuen Podcast machen oder sowas, dass andere Frauen den promoten und sagen, 3 sehr kluge Frauen kommen da zusammen. Und irgendwie
die sehr kluge.
Ja.
Die sehr kluge ist so eine Instagram-Floskel. Ne?
Du meinst,
ganz
als,
toller Mensch,
und es provoziert
sehr,
euch.
Sie, nee, man, der Satz ist, sie sagt sehr kluge Sachen. Dinge, hört ihr zu.
Ja, genau.
Also, ich denke, das ist wie Text aufschreiben. Der hat was Tolles aufgeschrieben. So früher hat man einfach geschrieben, mittlerweile schreibt man auf und sagt sehr kluge Dinge. Das ist so eine Pseudolakonie,
ja, ich
die sich
mich.
Selber, glaube ich, nicht glaubt, dass der Text gut ist.
Ich erinnere mich. Da bin ich ganz bei dir. Provoziert euch das, wenn man bei einer Frau als Alleinstellungsmerkmal klug dazu sagt?
Nö, bei mir, also für mich nicht. Ich habe aber jetzt auch nicht Katrin so verstanden, als wäre das, als würdest du nicht erwähnt wissen wollen, dass ich klug bin.
Nee, aber ich finde, es ist komisch, wenn es immer so heraus, also ich meine damit gar nicht dich, aber ich finde das komisch, wenn es immer so herausgearbeitet wird. Ich habe jetzt noch nie einen Podcast promoted gesehen, an dem steht, da machen zwei sehr kluge Männer jetzt einen Podcast, sondern wenn Frauen den zusammen machen, das lese ich halt oft. Oder wenn eine Frau dabei ist, die ist aber auch sehr klug, die darf dann mit sitzen.
Ja, das wäre jetzt eine der wenigen Sachen, wo ich mal sagen würde, ich glaube, das hat nichts mit, wie Männer auf uns gucken zu tun, sondern wirklich nur, wie Frauen in einer Blase aufeinander gucken.
Genau, das sind auch immer Frauen, die das machen.
Genau, Frauen sagen über andere Frauen, wenn diese Frauen nämlich was sagen, was man selber genauso denkt, dass sie sehr kluge Dinge sagt. Ich glaube, das ist eigentlich einfach nur ein Code für, sie denkt das Gleiche wie ich, deswegen lest mal diesen Text, in dem sie genau das schreibt, was ich auch denke, weil innerhalb von Themenblasen, sage ich jetzt mal, egal ob es zum Thema Kinderbetreuung oder irgendwie irgendwelchen Unterthemen von Feminismus, gibt es immer so Blasen, die sich meinungstechnisch sehr, sehr ähneln, was ja auch völlig okay ist. Und wenn da eine aus dieser Blase was schreibt, dann kommen die anderen und sagen, sie hat sehr kluge Dinge aufgeschrieben. Lest das mal, große Empfehlung fürs Wochenende.
Das ist eigentlich witzig,
und ich glaube,
ne?
Das ist eher, eigentlich ist es eine Art zu sagen, ohne es zu sagen, ich bin so klug, weil ich denke es ja auch.
Das ist aber so, der Mensch ist so, ne? Man kann zum Beispiel Menschen Mikrofonstörung. Nee, also, nö, ich mach nicht nochmal. Nee.
Das kennt sie von Joko Beispiel. Wahrscheinlich so, ne? Na los, nee, Joko, fang nochmal an.
Nein, das war jetzt auch keine ernst gemeinte Regieanweisung.
Nein, wenn man Filme vertont zum Beispiel und der Dings-Redakteur, ich sage jetzt nicht, dass es der RTL-Redakteur ist, aber der RTL-Redakteur erkennt den Song, dann sagt er, es habt ihr super gemacht, ne? Und das, weil er sich erinnert und sich denkt, okay, ich kenne den Song, der muss ja gut sein. So, ich habe ihn erkannt, er freut sich. Ich habe ihn erkannt, geil. So, und das kann man natürlich auch runterbrechen aufs Publikum. Aber was du gerade sagst, ist ja, dass klug irgendwann mal ersetzt wird durch relatable. Also wenn man etwas relatable empfindet, dann ist es klug. Zumindest im.
Ah ja. Mhm.
Ne? Also irgendwann würde man einfach sagen, sie ist relatable. Obwohl, eigentlich sagt man das heute schon. Ich weiß aber ungefähr, was Katrin meint, weil vor, ich glaube, 6 Jahren fing das an, dass man immer, wenn man Drehbücher geschrieben hat oder Filme gepitcht hat oder irgendwelche Projekte, dann musste immer eine starke Frau mit dabei sein.
Eine Powerfrau.
Es war immer eine starke Frau. Und eine starke Frau damals, dann kannst du wieder sehen, wie sich das geändert hat. Eine starke Frau hatte immer hohe Stiefel an, hat Motorrad gefahren und war beim Kickboxen.
Ich dachte, Frauen war meistens auch langjährig Single. Ja. Und hatte also eigentlich ist eine starke Frau, hat immer nur jede Verhaltensweise eines Tatortkommissars Mann aus den 90ern imitiert.
Richtig. Also,
das war eine starke, tolle Frau, weil sie nicht so war wie andere Frauen.
Eine starke Frau sah nicht aus wie ein Mann. Also sie.
Nee,
also,
nee,
sie
Verhaltensweisen. Sie
genau,
musste trotzdem sehr attraktiv sein, konventionell,
genau,
damit
genau,
man als Mann denken konnte, bin ich ein Feminist, weil ich würde sie bumsen. Nee.
Wenn ich queer wäre. Nee, eine starke Frau war auch Regie, weil sie schminkt sich dezent, sieht aber super aus. Das war eine starke Frau. Mhm. Ja. Auf was wollte ich denn hinaus?
Na, wahrscheinlich, dass jetzt die klugen Frauen dazukommen.
Ja, das ist eine kluge Frau, das wäre auch geil.
Ich glaube, dass es gerade sehr schwierig ist, also dass wir zeitgeistmäßig an einer Phase von Feminismus sind, wo so reines Mittelmaß bei gewissen Eigenschaften für einzelne Frauen schwierig ist. Also es ist irgendwie nicht okay, ist mein Gefühl, eine Frau einfach okay schlau zu finden, aber dafür halt bombenschön oder andersrum. Es ist irgendwie sofort, also es hat ja angefangen vor ein paar Jahren in dieser Body Positivity Bewegung oder das, was davon übrig geblieben ist politisch, dass auf einmal alle wunderschön waren, wo ich dachte, also ich verstehe schon, was wir damit sagen wollen, aber natürlich ist nicht jeder wunderschön, das ist auch gar nicht schlimm. Die Frage ist eher, warum ist Schönsein so wichtig für uns? Und das Gleiche passiert mit klug, weil die meisten Leute, die auf Instagram bombenklug genannt werden, da würde ich sagen, ja, also das sind jetzt Leute, da hätte man im Seminar vielleicht irgendwie eher sich weggedrückt. gedreht, weil man dachte, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig rasend schlau, was du sagst. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Und ich glaube, dieses sich gegenseitig überhöhen in jeder Eigenschaft, die möglich ist, das ist gerade so ein Ding, das wird mit Empowerment verwechselt.
Ach, Sophie, könntest du bitte zweimal die Woche bei uns vorbeischauen?
Ja.
Ist das erfrischend.
Ich würde einfach da bleiben. Ich habe schon allen Bescheid gesagt, dass ich jetzt einfach, ich bleibe in dem Call drin hier.
Also, sind nicht alle wunderschön, sagst du.
Nein, also was ich damit meine ist, ich finde, das tut so, als würde es was gegen das Schönheitsideale tun. In Wahrheit verstärkt es Schönheitsideale, weil es so tut, als sei schön sein, wieder nur der Preis am Ende.
Naja.
Als würde es ein Kompliment für jeden sein, zu sagen, alle sind wunderschön. Nee, muss ja auch gar nicht sein. Wunderschön ist ja sowas wie hyperintelligent, also etwas außerhalb der Norm. Und
aber, gut, aber wenn man dann
es muss gar nicht ein Kompliment sein, dass man sagt, alle, du bist genauso schön, wie du bist. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, nicht so schön zu sein.
Ach, ich weiß nicht. Also ich glaube, es gibt so Dinge, die sitzen im Menschen so tief drin, also instinktiv. Und ich glaube, also das ist jetzt sehr banal, was ich sage, aber der Mensch ist ein Gruppentier. Er will in der Gruppe anerkannt werden, um sich selber zu schützen. Er will den Schutz der Gruppe. Und ich glaube, er möchte auch schön sein, um in der Gruppe aufgenommen zu werden. Ich glaube, dass das ein ganz instinktives Ding ist, was man den Menschen nicht nehmen und wegdiskutieren kann. Und ich glaube, dass die Lösung schon eher das wäre, dass wir uns mal ein bisschen vom Tier entfernen und sagen, im Prinzip so, wie du es gerade gesagt hast, es ist gar nicht wichtig, schön zu sein. Es geht gar nicht darum. Aber ich glaube nicht, dass es klappen wird. So, also ich glaube, dass es zwei Wege gibt. Der eine Weg ist, den Menschen klarzumachen, du musst heute nicht mehr schön sein, weil du kannst auch ein Gewehr nehmen, mal ganz blöd ausgedrückt. Und das andere, dass man, so jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren.
Ey, was ist denn los mit dir?
Du hast auch ein bisschen viel gesoffen für so eine These jetzt gerade.
Alter, ich hab so einen schlimmen Kater und lass mich hier in solche Themen verschieben.
Ich glaube, dass ich weiß, was du meinst. Es ist einiges davon ist am Ende biologisch oder evolutionär. Dagegen spricht aber, dass es rein evolutionär und rein biologisch ist, dass sich die Schönheitsideale und der Umgang mit Schönheit als Ideal in den letzten Jahrzehnten so rasant gewandelt
so,
hat.
So, jetzt habe ich hab den Faden wieder. Dass es wirklich auch hilft, den Leuten zu sagen, dass sie schön sind, das hilft natürlich. Das gehört mit dazu, dass unsere gesellschaftliche Verpflichtung auch nicht Menschen, die nicht so schön sind, die nicht von Gott derart geliebt wurden wie ich, dass man denen auch sagt, du bist schön. Ich glaube, dass man beide Wege gehen muss. Also einerseits zu sagen, schön ist nicht so wichtig und andererseits ist eine Doppelstrategie und andererseits zu sagen, du bist schön, du
aber
bist
da,
schön.
Das frage ich mich, ob es so ist, ob man wirklich sagen muss, du bist schön, weil das ist jetzt ein anderes Thema, aber Tochter Nummer 2 ist in der ersten Klasse und nicht besonders gut.
Wunderschön ist sie.
Ja, aber sie ist nicht besonders gut in der Schule. Und die Ergotherapeutin hat zu mir gesagt, ich soll nicht immer sagen, du kannst es doch, sondern man kann auch sagen, du hast es jetzt erstmal schwerer als die anderen. Dann
Nein,
fühlt
und
die
ich
andere
würde sagen,
sich gesehen.
Ja, aber ich würde immer sagen, du bist auf deine Art und Weise super in der Schule.
Genau, aber du hast es vielleicht erstmal schwerer als die anderen, die nach dem Leistungsstand, den man da gerade haben muss. Und vielleicht ist es so mit dem Aussehen ja auch.
Ja, also ich will damit auch nicht sagen, dass wir aufhören sollen, über den Druck von Schönheitsidealen zu sprechen. Ich habe nur das Gefühl, dass es eher gerade dazu führt, dass wir nicht mehr darüber reden können. Genau das, was bei eurer Tochter gesagt wird, dass wenn man so einer Erstklässlerin sagt, du hast es jetzt schwerer, das Äquivalent wäre ja zu sagen, die Schönheitsideale, unter denen du leidest, vielleicht nicht so schöner Mensch oder nach Schönheitsidealen nicht so schöner Mensch, die werden weiterhin existieren, ob ich dir sage, dass du schön bist oder nicht. Und die Debatte sollte eher sein, warum haben wir diesen Druck der Schönheitsideale? Warum wollen wir überhaupt alle schön sein? Wer entscheidet überhaupt, was schön ist? Weil da kommen wir wieder zu, am Ende haben Männer entschieden, was schön ist. Männer, die uns etwas verkaufen, damit wir uns schöner finden. Und diese Debatte, finde ich, wenn die hier hinten dran hängt, dann können wir uns alle gerne gegenseitig sagen, wir sind wunderschön. Aber ich habe die ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kamen. Ne? Hot Take Passy ist auch wirklich wieder
Sophie,
up and coming. War auch gestern trinken.
Jetzt bin ich nämlich wieder on track. Was wenn es keinen Patriarch gäbe oder keins gegeben hätte, wie würdest du dich stylen?
Das ist...
Ja, so. Und jetzt mache ich erstmal Päuschen. Und da kannst du erstmal ein bisschen drauf rumknabbern.
Also, jetzt. Tommy, ich will jetzt nicht von Karren fahren, aber du bist ja auch nicht der erste Mann, der diese Spicy-Frage gestellt hat. Sie wird eher nur Müse. Also, dass du so stolz bist auf die Frage, das spricht eher gegen dich.
Ich bin wirklich stolz. Und auch deine
Denkpause. Ich bin der erste Mann, der sich mal überlegt hat, was Frauen machen würden ohne Männer. So, und jetzt lehne ich mich mal zurück und jetzt kannst du meinen Podcast moderieren.
Ja, guck mal, du versuchst nur Zeit zu schinden gerade. Die Antwort bitte. Wie würdest du dich stylen?
Ohne Patriarchat würde ich wahrscheinlich genau die gleichen Klamotten tragen, weil ich bei meinen Klamotten mittlerweile gar nicht darauf achte, Männern zu gefallen. Das war anders in den 20ern, aber mir geht es wirklich um Mode und schöne Mode und Mode, die Frauen gefällt. Ich glaube, Make-up würde dann gar nicht existieren, wobei doch queere Community, natürlich würde Make-up existieren. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nicht, ich finde es eine hochtheoretische und auch irgendwie wahnsinnig doofe Frage, leider.
Moment,
sorry.
Ich zitiere mal aus dem Klappentext seines Buches. Welche Version ihrer selbst hätte Sophie Passmann sein können, wenn das Patriarchat nicht existieren würde?
Ja, hast du das Buch gelesen?
Na klar. Mhm. Ich habe mich richtig mit dir beschäftigt, ne?
Dann hättest du die Frage nicht gestellt.
Ich würde mal sagen, Wash 1, Passmann 0.
Du hast das Buch
0.
nicht gelesen, sehe ich dir von, das sehe ich dem an, wie du es in der Hand hältst. Du hältst dieses Buch das erste Mal aufgeschlagen in Händen.
Ich habe es aber gelesen, natürlich.
Fällst du mir jetzt gerade in den Rücken?
Ich habe zu dir auch noch gesagt, jetzt tu bloß nicht so, als hättest du ein Buch gelesen. Du liest gar kein Buch von unseren Gästen, egal
weil
ob Mann oder Frau, weil du nicht lesen kannst.
Richtig, so. Aber, also jetzt nicht, dass du glaubst, Sophie, dass ich so eine Leseschreibschwäche hätte. So, ich bin einfach blind inzwischen fast, wirklich fast richtig blind. Und deswegen kann ich nicht lesen. Aber ich lese hier zum Beispiel jetzt gerade auf Seite...
Ich finde es gar nicht schlimm, wenn Leute meine Bücher nicht lesen übrigens. Ich wollte dich nur entlarven, weil die Frage war so, ich habe eine smarte Frage zu deinem Buch, weil ich habe den Klappentext gelesen.
Ich habe aber letztens...
Willkommen zur Kulturzeit.
Sophie, ich habe mit einem Streamer, einem weltweiten Streamer, eine Serie entwickelt und es sollte eine Romantic Comedy sein und ich habe jetzt beschlossen, mit diesem Streamer erstmal nicht mehr zusammenzuarbeiten, weil die mir richtig auf den Zünder gegangen sind und die Kernthese war, oder wo wir uns am meisten gestritten haben, war, dass die weibliche Hauptfigur sollte ein Fuckgirl sein, also eine Frau, die... also so in ihrer Definition nicht liebt, sondern bumsen will. Und die Entwicklung der Frau war relativ flach, weil die sollte dann auch zum Schluss nicht lieben, sondern bumsen, weil das wäre reaktionär gewesen, wenn sie quasi so eine Art Moment of Truth gehabt hätte und dann irgendwann festzustellen, ich möchte aber doch lieben und nicht nur bumsen. Und ich fand das interessant, mit einem Fuckgirl anzufangen, aber meinte irgendwie dramaturgisch, also für die, man kennt das ja bei Männern, ne? Also Männer, Fuckboys, das ist ja der Klasse, irgendwie eine neue Kollegin kommt in die Firma, dann schließen die eine Wette ab, wer die als erstes ins Bett bekommt, dann verliebt sich einer in die, lernt dann ganz viel über sich selber und ist dann irgendwie geläutert und dann Kinder, Hochzeit. Hochzeitsmarsch und so weiter und so fort. Aber bei der Frau sollte es nicht so sein, weil das hat man als reaktionär empfunden. Die Frau sollte zum Schluss auch noch ein Fuckgirl sein und deswegen hat es dramaturgisch halt nicht funktioniert. Muss eine Frau ein Fuckgirl bleiben?
Nö, eine Frau muss erstmal gar nichts. Aber wie viele Frauen haben denn an dieser Frau mitgeschrieben?
Ausreichend.
Was haben die denn dazu gesagt?
Ja, dass die Frau ein Fuckgirl bleiben muss, weil das einfach nicht modern ist, dass eine Frau irgendwann mal dazukommt.
Aber den Gedanken verstehe ich auch, weil das andere, also ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, oh naja, und dann kommt der Typ wie Richard Gere und fährt mit der Limousine vor und ich will dann doch heiraten.
Dann wird die gesund gebumst.
Ja.
Das ist nämlich oft diese Implikation. Da kommt, wenn der richtige Schwanz vorbeikommt, dann wird eine Frau auch nochmal aus ihrer psychisch instabilen Rumbumsphase rauskommen. Ich verstehe, dass sich sowas immer groß anfühlt. Und das ist ja auch groß, wenn man auf so einer Frau rumdenkt, die man schreibt. Aber es ist am Ende eine einzige fiktionale Frau. Und es gab in der Geschichte von Fernsehen und Streaming und Filmen so viele schlecht geschriebene, plattgeschriebene, sexistisch geschriebene Frauen. Und das hat natürlich mit dem Gesamtklima in der Gesellschaft was getan, weil Kultur immer das Klima der Gesellschaft beeinflusst. Aber ich glaube, diese eine Frau, ohne dir und deine Arbeit zu nahe zu treten, ist nicht so wichtig, wie du mit der Frage gerade implizierst. Es ist am Ende, ich glaube, beide Seiten sind total nachvollziehbar, weil man will nicht nur im Namen von Feminismus eine Frau keinen dramaturgischen Bogen für eine Serie geben, wo einfach jede Figur einen dramaturgischen Bogen braucht. Gleichzeitig hat man eben auch dieses Pretty Woman-Ding schon so oft gesehen, dass man denkt, lass die Frau doch einfach in Ruhe. Vielleicht wusste die schon am Anfang der Serie, was sie wollte und vielleicht hat ein guter Penis das jetzt nicht geändert. Also der Druck auf Frauenfiguren ist gerade so ein bisschen zu hoch, finde ich, weil so manchmal in solchen Debatten in so Büros getan wird, in Autorenräumen so getan wird, als würde eine schlecht oder eine gut geschriebene Frau jetzt das Patriarchat bekämpfen können.
Aber du wirst lachen, also im Moment of Truth war es gar nicht, war es gar kein guter Penis, der sie gesund bumst, übrigens auch ein schöner Ausdruck, sondern ging schon eher so um das, wie sie sich selber weiterentwickelt. Und ich teile das total, dass man, aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn man das nicht ernst nimmt, was man macht, dann hat man natürlich auch, dann kannst du natürlich auch komplett lassen. Also ich
glaube, es gibt was zwischen sich ernst nehmen und, also ich nehme meine Arbeit total ernst, ich habe aber gleichzeitig auch eine ganz große Detailgelassenheit, weil ich das mir total hilft und ich finde auch, das hilft Kultur total, wenn man die handwerklich ernst nimmt und gleichzeitig zwischendurch sagt, nichts irgendwo spielt eine Rolle. Nichts auf dieser, also was wir hier gerade machen, spielt keine Rolle und wir sind nicht wichtig und gleichzeitig ist es total okay, sich wichtig zu nehmen.
Würde ich immer trennen zwischen sozusagen Dienstleister sein oder Künstler zu sein. Also ich nehme selten für mich in Anspruch, Künstler sein zu wollen, aber wenn ich es dann mal will, dann will ich wirklich, dass das, was ich mache, gerade irgendwie was verändert und das ist dann halt der Anspruch und kein bisschen weniger.
Ja, ich bin mit Sicherheit auch ganz absichtlich in den letzten Jahren eher so in die Entertainment-Schiene gerutscht, weg von reinem Schreiben, reiner Kultur, Mittel, Hoch, Tiefkultur, wie auch immer. Weil ich einen gewissen Dienstleistungscharakter immer wichtig finde und gut finde und ich absolut akzeptieren kann, dass es Kunst geben muss oder ich will die sogar, die sich wirklich nur darum kümmert, Kunst zu sein, ohne sich darum kümmert, was ein Markt will, interessiert mich für meine Arbeiten nur überhaupt nicht. Ich bin ausnahmslos immer bis zum gewissen Grad auch Dienstleisterin, selbst wenn ich auf ein Event von der Berlinale gehe, bin ich dahingehend Dienstleisterin, dass ich hübsch angezogen bin und irgendwie mich da gut präsentiere und dann einmal kurz die Netten mache und wieder gehe. Und auch in einem Konzept schreiben, mein Konzept, meine Idee kann noch so geil abgefahren sein, wenn es niemand kaufen will, habe ich davon für mich gefühlt auch nichts, aber ich glaube, das ist eine individuelle Reise für jeden, wie er es machen möchte und lösen möchte.
Ich bin gestern an Dieter Hallervorden vorbeigegangen und da roch es nach Schwefel.
Der lebt noch? Ich dachte, Der ist schon lange nicht mehr unter uns.
Riecht nach Schwefel, wenn man wenn man ihm zu nahe kommt.
Lucifer.
Das ist auch Wahnsinn. Da dachte ich mir, so ein wie Till Schweiger jagen die durchs Dorf und so ein Patient wie Dieter Hallervorden darf immer noch frei rumlaufen.
Wer war denn noch so alles da?
Wo warst du überhaupt?
Gala Opening Night im Stu.
Ja, da hatte ich keine Einladung. Nee. Da wollte ich hin.
Ja, ich auch nicht.
Und dann haben die aber gesagt, also haben die sich nicht, habe ich gefragt, ob ich hin darf, weil eine Freundin von mir auch hin ist. Wir waren vorher zum Abendessen verabredet. Und dann haben die nicht mal reagiert auf Mails.
Nee, tun die auch nicht.
Ey, frech.
Nee, tun die auch nicht. Und ich finde es
Verona Poth und Nasan Eckes waren da.
Verona Poth war hinter mir auf dem roten Teppich, ne? Da kriegst du dann schon echt Druck. Ne? Irgend so ein versprengter, schieläugiger Fotograf sagt, Tommy, kannst du mal hierher gucken? Und dann schreien schon irgendwie 50 nach Verona Poth und ich wollte mich noch minutenlang eigentlich im Blitzlicht sonnen, aber dann kam eben Verona Poth, so eine Scheiße. Nee, ganz im Ernst, ich finde es gut, dass du das gerade sagst, weil Katrin mir nicht glauben wollte, dass es unmöglich ist, sie da reinzukriegen. Und das ist auch wirklich unmöglich. Ja. Es ist unmöglich.
Also es gibt viele Veranstaltungen. Ist das aber nicht auch die Veranstaltung, wo die ganzen Ehrengäste von der Eröffnung hingehen danach?
Ja.
Also das ist auch so Cillian Murphy und so, war da.
Ja,
Cillian Murphy.
Ist aber.
Ja, okay. Also kein Wunder, dass die mich nicht im selben Raum haben wollen wie Cillian Murphy. Ich weiß nicht mal, wie man den Vornamen richtig ausspricht.
Ja gut, also mich möchte man da auch nicht haben. Ich kann dir dazu nur erzählen, dass ich jedes Jahr mir den Spaß gemacht habe, den aktuellen regierenden Bürgermeister zu verarschen an der Bar. Aber das möchte ich jetzt nicht nochmal erzählen, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ne?
Hast du getanzt?
Was?
Was ist heute los mit dir? Das ist doch wirklich respektlos. Wirklich, dann gehst du eben erst um 5 im Bett. Du musst doch trotzdem deine Gedanken noch zusammenhalten, Thomas.
Ich finde, ich habe mich bisher super geschlagen in dem Podcast. Also ich bin stolz auf mich, tut mir leid. Ich war mindestens ein starker Mann bis hierher. Ich habe natürlich nicht getanzt und ich habe punktgenau, an dem Punkt, wo ich merkte, und jetzt bringt es überhaupt nichts mehr, hier über das Geschäft zu reden, bin ich brav rausgegangen und nach Hause gekommen, zu meiner geliebten Familie.
Mhm. Und du hast Lippenstift für die Töchter hingestellt.
Genau, da gab es einen Schminkraum und hat mich mindestens eine halbe Stunde gekostet, da den Frauen den Lippenstift abzuschwatzen, um den meinen Töchtern mitzubringen. Also, toller Vater, ein toller Vater, ein toller Mann und auch nicht dumm. Und Bombe im Bett. Das ist so ein Gesamtpaket, da muss ich echt sagen, Hut ab, Thomas.
Aber du bist nicht Igelbotschafter.
Wer ist Igelbotschafter?
Joko.
Joko ist Igelbotschafter?
Ich glaube, dank dir, Sophie, oder?
Der hat im Podcast was zu, der hat gesagt, dass er Igel gut findet. Und dann hat der Nabu uns geschrieben und meinte, dann soll der doch Igelbotschafter werden. Das ist jetzt aber, das passiert, glaube ich, im Leben von Joko Winterscheid alle 8 Minuten, dass irgendeine Institution sagt, willst du nicht hier, also entweder bei uns investieren oder willst du nicht unser Botschafter werden?
Joko sagt immer ja.
Nee, weil Joko natürlich sich einfach wirklich sehr für die Umwelt einsetzt, sehr dafür engagiert und, wenn jemand mit einer guten Idee und einer Idee, die Welt besser machen möchte, auf ihn zukommt, habe ich den Eindruck, ist der Erste, der sagt, das ist ja wirklich gut und wirklich interessant. Und trotzdem kann der natürlich nicht alles machen. Und diese Nabu-Sache fand ich aber so lustig, dass die ihn darauf festnageln wollten, dass er sich für die Igel so einsetzt, weil er baut halt Laubhäufchen zu Hause. Dann habe ich da im Podcast bei der Nabu-Person angerufen und habe das eigentlich habe ich ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und ihn gezwungen, Igelbotschafter zu werden. Er ist da jetzt aber wirklich froh drum, weil er hätte es sonst nicht gemacht und jetzt kann er sich für Igelchen einsetzen. Und ich wiederum, ich bin keine Igelbotschafterin, ich bin Igelbotschafterin. Also ich kümmere mich um den Lebensraum von Joko, damit Joko sich um den Lebensraum der Igel kümmern kann. Und wenn er nicht im Land ist, bin ich stellvertretende Igelbotschafterin. Icke Hüftgold ist aber auch Igelbotschafter.
Icke Hüftgold, was hat denn der nochmal für einen
dicke
Song?
Dicke Titten Kartoffelsalat.
Der hat einen Song über Igel geschrieben.
Oh, dicke Titten Kartoffelsalat.
Mit Vanessa Mai, glaube ich, zusammen. Die sind beide auch Igel. Also wir sind da in einer illustren Runde.
Es ist halt das Fluch und Segen, ne? Also so ein erfolgloser Podcast wie unser, da kannst du sagen, was du willst, da wird nie einer anrufen und sagen, mach doch hier mal mit. Nee. Aber bei euch ist es natürlich eine andere Hausnummer, ne? Sagst du irgendwas, da rufen direkt 10 an.
Und wieso jetzt Dieter Haller vorne?
Ey, also Katrin, 5 Minuten später kommst du damit um die Ecke. Vor 5 Minuten wäre ich noch bereit gewesen, die unglaublichsten und vielleicht sogar strafrechtlich relevanten Dinge, nee, weil sowas verjährt nicht, von was ich jetzt rede. Aber nicht,
das kann man ja googeln.
Ja, also, aber ich, was ich einfach nur sagen wollte, ich bin an ihm vorbeigegangen und es roch nach Schwefel.
Nach Schwefel? Was ist denn Schwefel? Ist Schwefel der Tod oder ist Schwefel einfach nur ein Furz?
Ja, so es hätte ein Furz sein können, aber es hätte auch ein Merkmal drauf sein können, dass der Teufel ist. Dass der gestern auf derselben Party, auf der ich war, einfach der Teufel rumstand, wohlgelitten von allen, weil der Teufel, also nicht der Teufel, der Didi, Palim, weil der nämlich ein Quotengarant ist, ne? Da stand der Quotengarant an der Bar, nicht der Teufel. Mhm. Interessanterweise hatte aber jeder, der den Teufel gesehen hat, direkt den Didi gesehen hat, hatte jeder auf einmal eine Geschichte parat, die impliziert, dass es doch der Teufel war und gar nicht der Didi oder ein Quotengarant. Also es war wirklich interessant. Jeder, der Didi gesehen hat, hatte sofort eine Geschichte oder mindestens 2.
Eigentlich ja immer dieselbe.
Nee. Nicht die, sondern jeder hatte unterschiedliche Geschichten. Ich habe also gestern mindestens 40 Geschichten über Dieter Haller gehört und jede einzelne war sowas von abartig ekelhaft. Aber es sind halt nur Geschichten, die mir zugetragen wurden. Also ich war nicht dabei, aber ich muss sagen, das kriegt man eigentlich selten. Sowas hat man vielleicht mal bei Mario Barth oder früher bei Kaya Nah oder bei diesem Majowski, ne? Der ist so unbedeutend, dass man sich den Namen eigentlich gar nicht merken muss. So, also es gibt so ein paar Patienten in der Szene, da gibt es diese Geschichten, aber also das war gestern wirklich total beeindruckend.
Also du hattest ja gar keine Lust, dahin zu gehen.
Richtig.
War es denn trotzdem ein bisschen schön? Sophie, gehst du gerne auf solche Veranstaltungen?
Manchmal.
Ich weiß nicht. Ich war nur beim Fernsehpreis und da finde ich das dann kurz interessant, die Leute zu sehen, die ich sonst nur aus dem Internet kenne. Aber so eine richtige Party ist das doch eigentlich nie.
Wer hat den gewonnen, als du da warst?
Du.
Naja, gut. Also, um die Frage kurz zu beantworten, wenn ich erstmal da bin, finde ich super und davor finde ich es schrecklich und ich glaube, es hat was mit einem Minderwertigkeitskomplex zu tun. Irgendwie, ich denke mir immer, was hast du da zu suchen? Du hast da gar nichts zu suchen. Die anderen sind toller, besser. Aber ich habe es ja wirklich noch geschafft, kurz davor noch zum Friseur zu gehen.
Aber das mit dem Minderwertigkeitskomplex, das verstehe ich. Sophie, also du gehörst ja jetzt so richtig dazu.
Bei euch jetzt? Darf ich?
Du bist jetzt richtig zur Familie, dabei, Sophie. Ne? So wie Simon Dömer, den wir uns ja teilen als besten Freund.
Was machen wir denn jetzt an Weihnachten eigentlich? Haben wir das schon entschieden?
Na, auf der Couch von Simon sitzen, dachte ich.
Ja, schön, da freue ich mich drauf.
Simon ist auch mit dabei.
Wo? Ja, also ohne Simon feiere ich kein Weihnachten.
Ja, das ist ja so witzig. Simon Dömer, zum Scheitern verurteilt heißt der Podcast, sollten alle Radio 1-HörerInnen mal reinhören. bei dem dachte ich ganz lange, dass ich es exklusiv habe, dass wir jeden Tag Austausch haben. Ne? Dass er so erzählt, oh, jetzt habe ich Risotto gemacht, jetzt ist es angebrannt, ich komme mit der Küche nicht klar, ich brauche noch Brettchen und so. Und dann habe ich irgendwann rausbekommen, Sophie, dass ihr genau dasselbe habt, was wir haben und vielleicht noch mehr.
Und man muss, ich hoffe, dass wir jetzt Simon nicht zu nahe treten. Wir haben uns auf der Party, als wir das rausgefunden haben, dass Simon uns beiden jeden Tag Sprachnachrichten schickt, was ich übrigens beachtlich finde, weil ich weiß gar nicht, ich hätte gar nicht die Zeit, also ich würde mir gar nicht die Zeit nehmen wollen, um mindestens zwei Personen so intensiv die ganze Zeit von meinem Tag zu erzählen. Das bauchpinselt mich auch sehr, dass das bei uns beiden macht. Aber Simon hat ganz kurz, als wir ihn dann so fake konfrontiert haben, war das ihm ganz kurz ganz unangenehm, weil er dachte, nein, du arme Maus. Also liebe Grüße an Simon Dömer, ja. Bester Mensch der Welt.
Aber zu dem Dazugehören, damit meine ich zur A-Prominenz ja schon, weil Tommy gerade gesagt hat, er hat so ein Minderwertigkeitskomplex, da über einen roten Teppich zu gehen und ich gehöre nicht zu den super Erfolgsproduzenten und so weiter, was man sich da so einbildet. Hast du das auch inmitten von Prominenten? Oder gab's das nie? Ist das weg?
Doch, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht einen deutlichen Unterschied merke von vor 2 Jahren zu heute. Und selbst heute würde ich sagen, gibt es definitiv auf so einem roten Teppich auch so eine Verona-Putz-Situation, wie wenn Tommy die hat. Also, dass ich merke auf Events, da, wenn ich zwischen den falschen A-Promis stehe, dass da die Fotografen einmal kurz klicken und sagen, so, wir möchten jetzt aber gerne einmal Wilson Gonzalez Ochsenknecht.
Ja, aber auch dort.
Vor 2 Jahren fing das ja so an, dass ich auf Events, also fing das, sag ich so, als würden wir das alle wissen, ja, vor 2 Jahren, wir alle erinnern uns noch. Das fing vor ein paar Jahren an, dass ich wirklich mehr auf Events bin und mehr in so eine mehr Öffentlichkeit einfach, mehr in die Öffentlichkeit gekommen bin. Und da waren die ersten, das erste Jahr, ich habe das wirklich so als Lehrgeldzahlen betrachtet, weil das ist, ich finde es schon fürs Ego schwierig. Das passiert aber, glaube ich, vor allem, wenn man sich wirklich bewusst entscheidet, das auch zu machen zu wollen. Also, wenn ich dich richtig verstehe, Tommy, gehst du da ja eher hin, weil du eingeladen bist und das ist deine Branche, aber du arbeitest ja nicht darauf hin, in 5 Jahren irgendwie neben Verona Put Arm in Arm für eine Gala.de Homestory, das wäre auch ein weirder Flex. Und bei mir ist es ja schon ein bisschen ich gehe da hin, weil das Teil meines Jobs ist und ich möchte das gerne machen. Und dann muss man da halt so ein bisschen durch diese Phase, wo man auf einem Event ist, wo man auch glaubt, man hinzugehören, Fernsehpreis zum Beispiel. Und dann merkt man im ersten Jahr, Leute wissen nicht so richtig, machen erstmal ein Foto und fragen dann, das Allerschlimmste, wie war nochmal dein Name?
Oh. Ja, geil. Nee, noch besser.
Aber wie haltet ihr das aus? Da würde ich mich direkt umbringen.
Also ja, das ist mir das letzte Mal beim Filmpreis vor 2 Jahren passiert. Seitdem, glücklicherweise, muss ich sagen, haben die Fotografen mich Gott sei Dank auf dem Schirm. Und ich sage Gott sei Dank wirklich nur, weil das war einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Wirklich, ich habe in vielen Bereichen sehr behütetes Leben. Vielleicht liegt es auch daran, dass einer der schlimmsten Momente meines Lebens war. Aber zwischen ganz vielen A-Plus-Schauspielern zu stehen, auf einem roten Teppich, und dann ist man ja auch so angezogen und man sieht einem an, dass man sich Mühe gemacht hat. Und dann fragt jemand, wie war nochmal dein Name? Und dann sagt man so viel Passmann und sagt er, Gott sei Dank hat er gesagt, ja stimmt, ich habe es nur wegen der neuen Haarfarbe nicht erkannt.
Ja, genau, das ist auch, aber ob die das nicht immer sagen, Sophie, ob die nicht das sagen?
Ich hatte wirklich eine neue Haarfarbe, ach so, einen Tag okay. Oder so.
Also ich war beim Pferderennen, ne? Ich war beim Pferderennen und da kommt eine Frau und sagt, irgendwoher kennen wir uns. Und dann sag ich so, weil ich auch wirklich das Rennen gerade sehen wollte, normalerweise bin ich nicht so. Und ich dachte so, damals war ich noch viel im Fernsehen, so habe ich gesagt, ja wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Und dann überlegst du so weiter, sagst so, hä, aus dem Fernsehen? Nee. Ach, ich glaube, wir sind beim selben Friseur. Und da habe ich mich geschämt. Da habe ich mich
so, weil man denken könnte, ja.
Ja, weil die jetzt natürlich dachte, ach, der, wie aus dem Fernsehen, den Depp, ich kenne ja nicht, vom selben Friseur. Noch dazu ein sehr preiswerter.
Ja, aber komm, irgendwo erkenne ich sie vom selben Friseur, ist genauso scheiße.
Aha. Aber am besten sind die Autogrammsammler, die dich wirklich überhaupt gar nicht kennen. Und die geben dir dann so ein rückfrankiertes, heißt das so? So ein Briefumschlag, so einen rückfrankierten Briefumschlag.
Gibt's das
und sagen,
noch?
Können Sie mir bitte eine Autogrammkarte zuschicken und wissen überhaupt nicht, wer du bist. Und das ist erniedrigend. Das ist.
Ja, aber nee, auf dem Teppich, wenn die da Bilder von mir machen und ich habe mich schön gemacht und so. Und dann, Entschuldigung, wer sind Sie nochmal? Ja, das ist schlimm.
Andersrum passiert es auch manchmal, dass wenn ich mit Leuten aus meinem Privatleben unterwegs bin, die auch nichts mit dieser Branche zu tun haben, meine Schwester zum Beispiel, dann gibt es so Situationen, wo ich merke, wenn man diese Branche nicht kennt, denkt man tatsächlich, die muss jetzt denken, ich bin die absolut prominenteste Person Deutschlands. Ich war zum Beispiel mit der beim Weihnachtszirkus, beim Roncalli Weihnachtszirkus, weil ich deren Freude, wir dachten einfach, das ist eine schöne Sache. Und ich wusste auch, dass es so ein Event ist, wo irgendwie jeder, der einigermaßen schon mal im Fernsehen war, in Berlin eingeladen wird. Und ich dachte auch dementsprechend, da wird eine Fotowand aufgestellt sein, das wird jetzt irgendwie, die werden versuchen, das schön darzustellen. Und da sind natürlich auch diese Autogrammjäger. Und ich bin an der Gästeliste vorbei und da war wirklich ein Pulk von so 5 Männern mit Spiegelreflexkameras, die mich alle, die wollten natürlich alle ein Autogramm, nicht weil sie der größte Sophie Passmann-Fan sind, sondern weil sie einfach Autogramme sammeln, das ist ja auch irgendwie süß. Und dann wollten die Selfies und meine Schwester stand so 10 Minuten daneben und ich habe der angemerkt den ganzen Abend, dass sie dachte, ich glaube, ich habe wahnsinnig unterschätzt, wie prominent meine Schwester ist. Und ich wollte den ganzen Abend erklären, nee, das ist kein Gradmesser für irgendwas. Das ist deren Hobby. Die hätten mich vor 2 Jahren auch schon fotografiert. Und das finde ich manchmal noch komischer, weil auf dem roten Teppich gefragt werden, wie heißt du? Das ist wenigstens ehrlich. Mhm. Und wenn dann aber diese Autogrammjäger kommen, das ist unehrlich, weil das tut so, als wäre man tatsächlich quasi der Bundeskanzler.
Sehr aber süß, sag mal, wenn man ganz Entschuldigung. Mhm. Ich finde es immer süß, wenn also bei mir passiert es ja nicht mehr so oft, aber wenn dann eines von unseren Kindern dabei ist und die verstehen es halt dann wirklich gar nicht. Woher kennst du den? Ja, also ich kenne den nicht wirklich. Also der kennt mich halt so. Woher kennt er dich? Man kann es nicht so wirklich erklären, also zumindest dem Kind nicht. Katrin, was wolltest du gerade sagen?
Weil du immer sagst, vor 2 Jahren. Was meinst du damit mit vor 2 Jahren?
Vor 2 Jahren, das ist jetzt wirklich nur so ein Bauchgefühl, da war 2022. Ich würde einfach sagen, dass das vor 2 Jahren habe ich vielleicht eher eine bewusste Entscheidung getroffen, für mich, die jetzt erstmal gar nicht unbedingt im Außen wahrnehmbar war, mich so das Feuilleton wirklich hinter mir zu lassen und einfach wirklich Entertainment machen zu wollen. Also ich wollte das immer schon. Also ich wollte immer schon Fernsehen machen und ich wollte immer schon lieber 22.15 Uhr als 0.30 Uhr auf Arte. Mhm. Aber ich habe natürlich trotzdem, so wegen meines Charakters und weil ich auch gerne schreibe und weil ich dann die ein oder andere Kolumne zugesagt habe, hatte ich immer noch so diesen Stempel von verkopft Feuilleton. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich mag Feuilleton und ich mag auch schlaue Sachen schreiben, aber eigentlich im Grunde meines Herzens möchte ich eigentlich sehr doofe und sehr schlaue Witze im selben Moment machen. Und das geht im Feuilleton gar nicht, weil deswegen habe ich, glaube ich, auch den Stempel so innerhalb dieser Feuilleton-Branche als irgendwie Hochstaplerin, die gar nicht so smart ist. Weil wenn man da doofe Witze macht, dann das nehmen die irgendwie sehr persönlich ganz schnell.
Super, oder?
Ist meine Wahrnehmung. Und deswegen habe ich vor 2 Jahren einfach entschieden, nee, ich glaube, ich mache jetzt einfach dieses, ich gehe jetzt auf den roten Teppich und ich mache das nicht ironisch. Und ich möchte jetzt lieber Entertainment machen und nicht mehr per se immer nur Inhalte. Mhm.
Sophie, woher kommt das eigentlich? Ich habe das nie begriffen. Also das, ich habe das 1000 Mal auch erlebt. Also du machst innerhalb dieser, nennen wir es jetzt mal Arthouse oder Feuilleton oder wie man es auch immer, also die hohe Kunst, du machst einen dummen Witz, der aber eigentlich ja auch, also der hat mich ja auch Gehirnschmalz gekostet. Also dieser dumme Witz, hinter dem stehe ich ja. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass jeder diesen dummen Witz, also der vielleicht ist er auch gar nicht so dumm, aber ihr wisst, was ich meine mit dummen Witz. Also der kann schon klug sein, aber halt irgendwie vielleicht ja, ordinär oder was auch immer. So, und das genau nehmen die anderen dann, um einen zu framen oder zu labeln oder so und dann einfach zu sagen, okay, der hat das jetzt gesagt, der ist zu dumm für uns. Obwohl eigentlich jeder wissen müsste, also und auch die Leute, die sind ja klug, das sind ja Intellektuelle, ich traue das denen intellektuell zu, dass sie eigentlich einschätzen können, dass das jetzt gerade ein guter Witz war. Und trotz alledem nehmen die genau diesen Witz, um dich dann hinzurichten.
Ja, ich glaube, dass der eine Aspekt ist, dass viele Leute im Feuilleton, also ich sage jetzt mal wirklich in großen Anführungszeichen, sehr verallgemeinern das Feuilleton. Es gibt da natürlich wirklich auch innerhalb der Zeitungen sehr viele Nuancierungen, aber im Allgemeinen würde ich sagen, es gibt innerhalb des Feuilletons tendenziell viele Leute, die einfach nicht so viel Humor haben, wie sie denken. Es gibt einfach viele ernste Menschen im Feuilleton, die haben dann vielleicht irgendeine Art von Witz und das können auch charmante, angenehme Menschen sein, aber das sind jetzt so Abendessen mit Feuilletonisten, das ist jetzt keine Schenkelklopferveranstaltung. Und ich glaube aber, dass die von sich denken, dass weil sie intellektuell einen Witz analysieren können, dass es im gleichen Moment auch bedeutet, dass sie Witze verstehen oder darüber urteilen können, was witzig ist und was nicht witzig ist. Und paradoxerweise, die wenigen Texte über Humor, die es in den letzten Jahren in Zeitungen gab oder was witzig ist, kamen nahezu ausnahmslos von unwitzigen Leuten. Und dann denke ich so, das ist ja interessant, dass man irgendwie über Humor in Deutschland schreiben kann, ohne jemals auch nur ansatzweise jemanden zum Lachen gebracht zu haben. Und der andere Aspekt ist, dass ich befürchte, dass Leute im Feuilleton einem wahnsinnig gerne unterstellen, nicht souverän zu sein und nicht souverän sich entschieden zu haben für etwas. Weil das ist ja auch so eine Unabsichtlichkeitsunterstellung. Wenn du einen Witz machst und dann schreibt jemand darüber, der hat diesen Witz gemacht, das bedeutet, der weiß gar nicht, was das und das bedeutet. Das ist automatisch die Unterstellung, dass du nicht bedacht hättest, was dieser Witz bedeuten könnte, dass dieser Witz dir aus Versehen passiert ist und dass du sowieso in deinem Job nicht souverän genug bist, um analysieren zu können, was man im Feuilleton gerade analysiert. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Minderwertigkeitskomplex von Leuten, die da schreiben, die andere Leute implizit intellektuell abwerten müssen, um über ihre Arbeit so harsch zu urteilen, wie sie es wollen.
Das ist diese leider lustig Fraktion. Das sind so Leute, die sagen leider lustig. Das ist für mich wahnsinnig entlarvend, wenn jemand sagt, oh, na, leider lustig. Ja. So wirklich ganz schrecklich. Und das hat mir zum Beispiel Loriot, also ich habe eigentlich gar nichts gegen Loriot, aber inzwischen hasse ich den, weil solche Leute immer mit Loriot um die Ecke kommen und ich kriege einen Kotzkrampf, wenn ich nur dran denke. Und an was mich das übrigens noch erinnert, Katrin, ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das Fallbeil, du kannst eine halbe Stunde lang, kannst du die allerklügsten Sachen sagen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dann redest du einmal auf den Ramp und pumpst vielleicht noch so leicht damit. Also,
bis zu ein Ramp ist ja bis derjenige
also
loswingt.
Also erstmal das Instrumentale, bevor dann jemand anfängt zu singen und du sprichst da drauf und vielleicht sogar noch perfekt und pumpst so leicht mit der Musik.
Ja,
also
ja.
So, Regel auf Musik, so. Und dann ist ja die Sitzung und dann sagt jemand, naja, der hört sich ganz schön privatrechtlich an.
Du klingst wie jemand vom Privatradio.
So, und dann hast du richtig die Arschkarte. Und davor kannst du da mit Camus, Sartre und Mist, jetzt bräuchte ich eine dritte.
Beauvoir.
Ja, danke. So, um dich geschmissen haben. Und woran liegt's? Weil jeder so seinen heiligen Gral bewahren muss, oder? Um irgendwie halbwegs fest im Leben stehen zu können. Ganz egal, ob er jetzt ein Feuilletonist ist oder ein Nazi.
Also ich kann damit total gut leben, weil ich mich selber im Gegenzug ja auch oft genug über Feuilleton lustig mache, vor allem dann, wenn ich auch selber Teil davon bin. Also ich kann jetzt auch nicht erwarten, dass da dann mir nur Liebe entgegenspricht. Aber so die Vehemenz, mit der manchmal die so gegenseitig ihre Branche betreiben und verteidigen, die irritiert mich manchmal, weil ich denke, da wünsche ich mir wieder so eine Gleichgültigkeit, die wir am Anfang besprochen haben. Ich glaube, Stuckrad Barre hat mal irgendwann zu mir gesagt, bevor mein letztes Buch rauskam, um mich so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass ich mir das alles nicht zu Herzen nehmen soll, weil Stucki und ich halt beide gleichermaßen eine Farbe von Popliteratur machen, die Schlaubis im Feuilleton nur an sehr guten Tagen okay finden wollen. Und dann meinte er, das sind Leute, die schreiben hauptberuflich über Bücher. Mhm. Und hat da so eine ganz lange Pause gemacht und sagte, die schreiben über Bücher, Sophie. Und natürlich ist das schon wieder im Kern anti-intellektuell, aber es ist natürlich eine Koketterie mit Anti-Intellektualismus, die im Feuilleton schon wieder schlimm fänden. Aber es stimmt natürlich auf eine Art. Dieses sich so ernst nehmen darin, dass man ein Buch doof fand, ist so, ja, okay, aber dann schreib doch über ein Buch, das du gut fandest. Wir lesen doch eh alle zu wenig. Also ich glaube, bis zum gewissen Grad verstehe ich sogar das Konzept Verriss in unserem heutigen Kulturjournalismus-Klima nicht mehr, weil die Sendezeiten gehen runter, das Sendebudget geht runter, die Bereitschaft den Leuten, sich lange Feature anzuhören, durchzulesen, geht runter, die Zeitungsabonnements gehen runter. Wir haben alle weniger Platz, um über etwas zu schreiben und Leute verschwenden immer noch Zeilen, um lieber ein Buch zu verreißen, das sie scheiße fanden, weil sie glauben, es ist ganz wichtig, dass meine 14 Kollegen bei der SZ lesen, dass ich dieses Buch auch scheiße fand, statt einfach über ein Buch zu schreiben, das sie toll fanden. Ich begreife das tatsächlich manchmal nicht.
Sag mal, und wenn wir jetzt immer von dieser magischen Grenze von vor 2 Jahren reden, wann ist eigentlich dieses Sitcom mit dir rausgekommen, wo du die Hauptrolle gespielt hast?
Damaged Good?
Oh,
Damaged Good?
Nee. 20, 2022?
Ja.
2022. 21 haben wir die gedreht und 22 kam die raus.
Gehörte das dann also so dazu, zu dieser Entwicklung, die man so, so habe ich es jetzt zumindest mal verstanden, weg vom Feuilleton hin auf den shiny Floor?
Ja, das war auf jeden Fall Teil, das war Teil von so einer, das war so eine Radikalisierungsphase, weil als die Serie rauskam, habe ich gemerkt, dass die, weil ich mitspiele, ganz anders und wirklich auch viel strenger rezensiert wurde und zwar nach Maßstäben, die die Serie gar nicht sein wollte. Mhm. Und das war so eine Phase, wo ich gemerkt habe, Leute, ich habe die Hauptrolle in einer Serie gespielt, die ich selber nicht geschrieben habe, ich stehe trotzdem hinter dem Stoff, weil sonst hätte ich es nicht gespielt. Und das war mein Debüt und das war ein sehr gutes Debüt dafür, dass ich das nicht gelernt habe. Und Leute hängen sich daran auf, dass meine Darstellung nicht meinem letzten Buch über Generationen entspricht. Und da habe ich gemerkt, ach so, ich kann in der Branche eh nicht gewinnen. Und ich mag eigentlich so Fatalismus nicht, aber ich werde irgendwelche Leute, die insgeheim Texte über mich schreiben, weil sie glauben, dass sie alles, was ich mache, besser könnten als ich. Ich werde die nicht davon überzeugen, dass ich eigentlich nur meine Ruhe möchte. Und ausnahmslos jedes Buch habe ich rausgebracht mit der Hoffnung, dass einfach das Feuilleton sie ignoriert, weil es sind keine Bücher fürs Feuilleton. Mhm. Das erste vielleicht noch, aber die danach nicht. Und jedes Mal aufs Neue arbeiten die sich an mir ab, als würde ich denen, die kriegen nicht mal die Manuskripte zum Teil. Und trotzdem schreiben sie drüber, weil ich denke, ihr merkt doch, dass ich nicht möchte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und dann bin ich einfach auf rote Teppiche gegangen.
Es ist halt so eine Form gedacht,
hallo, ich bin auch da.
Wer sind halt Sie nochmal? Wie ist Ihr Name?
Genau, Paulina Ruzynski.
Ah ja, genau.
Das ist halt so eine Form von, was ich immer so toll finde, von so einer Empathielosigkeit, die durch Abstand entsteht. Weil wenn man ein bisschen näher dran ist oder eine Ahnung hat und sich denkt, okay, da ist jetzt eine Frau, die spielt gerade das erste Mal und die spielt wirklich, findest du, du hast es super gemacht. Danke. Und die hat wirklich auch einen großen Druck und muss sich fragen, kann ich das überhaupt? Und Schauspielen ist halt auch sich nackig machen. Und dann stellt man fest, ich kann das und ich habe es super gemacht. Und dann kommen irgendwelche Leute mit diesem empathielosen Abstand und prüfen das Ganze irgendwie, ob das Stück insgesamt Vogue war und zu dem gepasst hat, was sie vor 7 Jahren geschrieben hat. Dann ist es halt, wie gesagt, dann ist es diese Empathielosigkeit der Branche, die einfach richtig scheiße ist. Und es tut mir leid jetzt, weil ich habe ein Herz für Schauspieler und schauspielerische Leistungen.
Ich habe aber auch, das wird wahrscheinlich dich noch viel mehr treffen, als es mich punktuell trifft. Ich finde abgefahren, dass es in Deutschland völlig legitim ist, ähnlich wie bei dem Humorthema, dass Leute über Fernsehen schreiben, die gar keine Ahnung von Fernsehen haben. Also bei meiner, ich hatte ganz kurz bei unseren lieben Kollegen beim RBB Fernsehen eine 3-folgende Literatursendung, Studio Orange hieß die.
Stimmt.
Und die wurde dann verrissen von einer Literaturchefin vom Feuilleton. Und was auch erstmal total okay ist, weil jeder soll verreißen, was er möchte. Aber wir haben uns dann so ein paar Monate später auf einem Event getroffen und sie war so ganz irritiert, dass ich nett zu ihr war, weil sie dachte, was ja wohl öfter auch passiert, da schreibt jemand einen Verriss über dich und dann ist man halt, dann mag man die Person nicht mehr. Und ich habe dann in dem Moment gemerkt, ich kann dir gar nicht klar machen, ich nehme überhaupt nicht ernst, was du über Fernsehen schreibst. Du hast doch gar keine Ahnung von Fernsehen. Und das ist so ein deutsches Ding, dass Leute auf einmal über Serien schreiben oder über Filme oder über Shows, wo ich denke, das kann mir ja wirklich nur egal sein, weil du weißt doch gar nicht, worüber du redest. Allein dieses, die haben ja meistens nicht mal das Verständnis für, ist es gerade im Schnitt schön geworden oder ist es wirklich wegen der Kamera schön? Ist es wirklich eine Regieleistung, die da beeindruckend ist? Ist es wirklich eine Schauspielerleistung oder hat man der Person einfach nur sehr viele Close-ups geschenkt? Also da wird manchmal so, finde ich, so ganz lieblos über Fernsehen geschrieben. Das trifft mich dann viel weniger. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ja, ist das der Anspruch? Also das ist total interessant, was du gerade sagst, weil den Anspruch habe ich schon lange nicht mehr an solche Kritiken, dass die das auch handwerklich einordnen können. Also sie versuchen es ja manchmal, ne? So ein bisschen notdürftig. Die Autoren haben versagt oder die Inszenierung war ein bisschen. Also da gibt es ja dann schon so Ansätze, da reinzugehen.
Ja, aber ihr freut euch ja trotzdem, wenn es gut ausfällt, oder? Da freut man sich ja dann.
Ja, aber ehrlich gesagt, so richtig euphorisch bin ich jetzt wegen, als es die sehr guten Rezensionen zu Damaged Goods, da hat mich ein Tweet von einem Caster, der meinte, wow, Sophie Passmann spielt richtig gut, viel mehr gefreut, als irgendwas ganz Lobhudelndes in einem Feuilleton.
Okay.
Also bei mir ist es so, dass ich denke so, ja, okay, cool.
Guck mal, Faking Hitler cool, habe ich die Süddeutsche gelesen, glaube ich, und Spiegel und dann habe ich danach überhaupt keine mehr gelesen. So, weil es wirklich, ganz ehrlich, weil es so langweilig ist. Es ist wirklich langweilig. Und dann ist sowieso dieses Reflexartige, wenn der Spiegel so schreibt, dann schreibt der andere so und bla bla. Und es ist so, wie soll man sagen, so blutleer und so unemotional. Man hat irgendwie Teil, man hat das Gefühl, man ist Teil auf so einem Schachbrett. Also das es ist selten so, dass du etwas liest und sagst, wow, das hat er gemerkt, cool, schön. Oder stimmt, da habe ich echt Scheiße gebaut, das hat er gemerkt, Respekt, passiert ja nicht. Also und ja. Insofern ist es eigentlich uninteressant, wenn man jetzt so ein Prestigeprojekt macht, wie es damals Faking Hitler war, aber RTL gehört natürlich dazu, dass man einen guten Feuilleton bekommt und wenn das dann zurückgespielt wird und sagt, ja okay, die Kritiken sind gut, ja, dann freut man sich natürlich und dann ist das Ding aber auch abgehakt. Mhm. Aber so früher, als ich meine erste Fernsehshow hatte, da bin ich zur Tanke gefahren, habe die TV-Spielfilm gekauft, um in ein Programm zu gucken, wo mein Name steht. Und die, ich habe also alle Programmzeitschriften gekauft und immer geguckt. Und da stand dann so 20.15 Uhr mit Tommy Walsh. Und da habe ich mich gefreut. So. Das ist jetzt heute nicht mehr so.
Nee, das verstehe ich. Wollen wir Stadtland Plus spielen?
Sind wir schon soweit?
Ja, wir sind soweit. Oh, und ich habe sehr schöne Kategorien für euch. Mhm. Erste Kategorie. Wer darf in den Sunset Club?
Mhm. Wer?
Ja. Wann gibt es da endlich mal Mitgliederausweise, Sophie?
Ja, ich.
Was also soll das der Thema? Scheiß?
Joko hat mich in so einen Club geleitet und gelenkt und ich dachte, das wird ein richtig großes Ding. Und
weißt du, ich kann mir da jetzt ein Eagle-Shirt kaufen, aber krieg keinen Mitgliederausweis.
Ja, ja, also ich bin ja die Erste, die da, ich bin ja voll deiner Meinung, aber Joko Winterscheidt ist ein Träumer.
Ja, ja.
Es ist natürlich trotzdem ein sehr schöner Podcast, der großen Spaß macht, aber er hat am Anfang wirklich gesagt, wir machen da einen Club draus und bis heute weiß ich nicht so richtig, was der Club sein soll. Er ist da manchmal einfach so ein bisschen so ein Vordenker, der aber vor allem vordenkt und nicht zu Ende denkt.
Ja, ja, das
ein
ist
Visionär.
Das ist ein gut gelaunter Visionär, ist auch was Schönes. Ja. Wer darf auf keinen Fall rein in den Sunset Club?
Mhm.
Gewässer ist die dritte. Mhm. Pick Me Girl Move.
Oh, das wollte ich sowieso. Also, ich habe mir die Frage verkniffen, weil es immer so doof ist, nach Buchtiteln zu fragen. Aber könnt ihr mir noch ganz kurz sagen, jetzt, weil fürs Spiel muss ich ja wissen, was ein Pick-Me-Girl ist?
Ja, alle. Frauen sind Frauen, die anders sein wollen als andere Frauen.
Aha. Und philosophischer Grundsatz.
Ui. Haben wir nur vier Kategorien heute?
Fünf. Wer darf in den Sunset Club? Wer nicht? Gewässer, Pick-Me-Girl-Move und philosophischer Grundsatz.
Richtig, Pick-Me habe
ich direkt wieder vergessen. Und das funktioniert so, wir haben Buchstaben und dann sagt man, sobald man fertig ist, Stopp?
Ja, richtig. Ja. Also einer schreit, ich kann dir mal sagen, wie Tommy das ruft.
Stopp! Stift weg!
Ja, so wird er es rufen. Und ich würde sagen, Sophie sagt A.
Warte, stopp, ich bin heute wirklich so unheimlich langsam. Pick-Me-Girl, sag mir ein Beispiel dafür, was es sein könnte. Also groß oder
sagen, ich schminke mich nicht, weil ich kann einfach damit nichts anfangen. Ich klatsche mir nicht so viel Schminke ins Gesicht.
Ist es eigentlich auch, wenn man sagt, ich kann super viel saufen?
Ja, ich trinke
es. Das habe ich früher immer gemacht. Ich kann so viel trinken, das glaubt ihr gar nicht.
Ich trinke nur Bier.
Bei mir kann es richtig Spaß haben, ich kann auch Daten.
Ja.
Gut, gut. Sophie sagt A, ich sag Stopp.
Mhm. Okay. A.
Stopp.
H.
H.
H. Ah, nee, den mache ich dann.
Oh.
Oh, das ist schon, wir haben ständig Haar.
Stopp!
Mir ist schon wieder mein Ohr abgefallen, Mann.
Ja, da ist er wieder, ne? Die ganze Zeit hier verkadert rumeiern, Stifte weg. Und dann, wenn es um die Wurst geht, da ist er auf den Punkt.
Zeig dein Blatt.
Hier ist es.
Ja, gar nichts.
Und wir fangen direkt mal an mit, wer darf in den Sunset Club? Natürlich Heino. Weil,
das glaube ich wohl nicht.
Doch, weil da
der
gibt es noch...
Der ist doch tot.
Nein, das ist Hannelore.
Ach so.
Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Charaktertest.
Eigentlich darf nur Sophie sagen, wer in den Sunset Club...
Ja, klar, neue Regeln. Also wie gesagt, eigentlich ist das auch ein Charaktertest. Wenn man so lange zusammen ist wie Heino und Hannelore, dann sollte der Mann auch direkt sterben, wenn die Frau stirbt, finde ich.
Natürlich.
Und wenn er das nicht tut, dann ist er ein Schwein. Nimm das, Heino.
Sie ist ein Pick-Me-Girl, die ist erstmal gestorben, ne?
Mhm.
Gut.
So, was habt ihr?
Ich habe Heidi Klum.
Ich habe Hazel Brugger.
Ja, gut. Hazel ist natürlich die beste Kandidatin dafür.
Okay.
Wer darf auf keinen Fall, habe ich Hallervorden.
Ich auch.
Das gibt's nicht. Ich Idiot. Also ich, wirklich, also vorhin die Kategorie gesagt hast, dachte ich mir, hoffentlich kommt D, dann schreibe ich da Didi hin.
Ja.
Also so ganz wird scheinlich nicht zu sein. Nee, bei mir ist es Himmler. Also ganz. Und ich meine jetzt natürlich nicht den ZDF-Intendanten.
Ich wollte gerade sagen. Okay, ja, nicht ZDF-Himmler, sondern Hitler-Himmler.
Hitler-Himmler. So, oder auch Guido Knopf.
Auf Hitler ist keiner gekommen.
Also, ja.
Na gut. Gewässer habe ich nichts. Hast du wieder Havel. Die scheiß Havel, ne?
Havel, natürlich.
Das ist das dritte Mal in Folge, in dieser, dass wir das Haar haben.
Dass wir Haar haben, ja.
Pick Me Girl Move habe ich Haare nicht machen lassen.
Haare unter den Achseln habe ich?
Hä? Nee, das ist kein Pick Me Girl Move.
Absolut nicht.
Bitte? Ach komm, jetzt seid nicht fies. Jetzt, bitte verschwört euch nicht.
Ich meine es nicht fies, es ist tatsächlich, das ist kein Pick Me Girl Move. Pick Me Girl Move wäre zu sagen, oh krass, du hast so viele Haare auf dem Arm. Guck mal, ich habe gar keine.
Ja, aber guck mal, aber ich bin ja noch eine andere Generation. Ich bin ja noch die Generation, wo das eben schon ein Pick-Me-Girl-Move war, wo man gesagt hat, guck mal, ich rasiere mich nicht mehr unter den Achseln, hier sind sie. Da sind meine Haare unter den Achseln.
Aber das fanden ja Männer oll. Das sollten auch Männer toll finden.
Also, mein Vater fand Nena zum... Das finde ich jetzt wirklich
aber
unfair.
Aber wie ist es mit Haaren nicht machen?
Nee, ich, das gar nicht aus Unfairgründen, sondern, also ich finde das jetzt nicht schlimm, du kannst trotzdem gewinnen. Aber bei Pick Me Girls geht es vor allem darum, alle Sachen zu tun, die der Durchschnittsmann in unserer Gesellschaft toll findet, aber dabei so zu tun, als wäre man einfach von sich aus eine coolere Frau als andere. Und ich würde sagen, dass der Durchschnittsmann, lass uns jetzt nicht auf irgendwelche Nuancen gehen, rasierte Achseln toll findet und eine Frau, die keinen Stress macht und eine Frau, die kocht, aber auch sagt, ich mache das voll gerne und die ihm sagt, geh ruhig mit deinen Freunden viermal die Woche in die Kneipe und wenn zum du Basketball. Sex möchtest, möchte ich, also, und ich mache mir nicht die Haare, aber natürlich gehe ich zum Friseur und du bist so viel lustiger als alle anderen Männer. Und nicht Achseln rasieren wäre eher, wäre ein anderes Phänomen. Aber ich finde es trotzdem okay, wenn du gewinnst. Du hast es verdient, du warst gestern saufen.
Aber ja. Ist Haare nicht machen...
So richtig, ja, das stimmt. Es wäre, also das Klischee ist, wenn ein Pick-Me-Girl sagt dann, ach krass, so viel Make-up benutzt, du könnte ich nie. Ja. Weil ich bin irgendwie einfach so, natürlich habe ich so einen Glow. Aber natürlich schminken die sich heimlich. Also es geht schon auch darum, heimlich natürlich trotzdem alles zu machen, was andere Frauen auch machen. Also die würden dann eher sagen, ich lasse mir alle 6 Monate mal die Spitzen schneiden. Aber in Wahrheit gehen die halt auch, wie die meisten Personen mit langen Haaren, relativ regelmäßig zum Friseur.
Okay.
Wäre das zum Beispiel sowas wie Haare unter den Achseln gar nicht haben, wenn dann also, wäre das ein Pick-Me-Girl?
So tun, als hätte man keine Haare unter den Achseln.
Aber wirklich so Mitleid mit den ganzen Frauen, die sich da unter den Achseln rasieren müssen, weil also bei mir ist doch noch nie
aber
was
dann
gelassen.
Ist meine Oma ein Pick-Me-Girl, weil die hat wirklich nirgends Haare außer auf dem Kopf.
Okay. Mir führt es aber auch ein bisschen zu weit.
Finde ich auch. Philosophischer Grundsatz bin ich gar nicht hingekommen. Ach nee, was hast du nicht. Als Pick-Me-Girl-Move, Sophie?
Ich habe, haha, du bist so viel lustiger als andere.
Ah ja.
Ich hänge viel lieber mit dir ab als mit Frauen.
Du bist so viel lustiger als andere, sagt man das als Pick-Me-Girl zu einer Frau oder zum Mann?
Nee, zu Männern. Ich hänge so viel lieber mit dir ab als mit anderen Frauen.
Das ist unkomplizierter, ne?
Ja, es ist viel unkomplizierter, mit Männern abzuhängen. Frauen machen so viel Drama.
Das ist meine neue absolute Lieblingsrubrik, sollten wir jedes Mal haben.
Pick-Me-Girl-Move? Ja.
Absolut. Also, ich gebe mir jetzt trotzdem hier...
Ja, gib dir ruhig 5 Punkte. Mhm. Okay, philosophischer Grundsatz, nichts.
Habe ich auch nicht.
Heute kannst besorgen, steht hier.
Mhm. Null heute Punkte. Ich habe insgesamt 20 Punkte.
Ich habe 80.000 Punkte. Cool. Wie viel zählt man das denn?
Naja.
5 haben wir bei Hallerfon, weil wir es beide haben. Gewässer haben wir nichts.
Ich habe einen Gewässerhafel.
Ach, Havel hattet ihr beide. Havel,
dafür gibt es 5, bei Hallerfon habt ihr 5.
Pick-Me-Girl-Move hast du 10.
Und für Hazel habe ich auch alleine.
Ja, hast du auch 10.
Also habe ich 20, 30. Ich habe 30 Punkte.
Ich habe 20.
Ah. Ich traue es mich gar nicht zu sagen. Ich habe ein bisschen mehr. Also ich habe gewonnen.
Okay, herzlichen Glückwunsch.
Aber vielen Dank für die Großzügigkeit. Vor allem bei heute kannst besorgen. Ist natürlich, da war ich jetzt wirklich ein bisschen auf eure Kulanz angewiesen. Mhm. Nehme ich aber gerne entgegen und ich gewinne halt wirklich verflucht gerne. Das muss man schon so sagen. Gerade wenn es Wochenende kommt, möchte ich da halt auch mit einem guten Gefühl ins Wochenende gehen. Und das wird jetzt so sein.
Das gönnen wir dir. Dafür profitiere ich ja auch davon, ne?
Ist ja auch Werbung für uns.
Ja, genau.
Ja, absolut.
Also, Sophie, vielen Dank für deinen Besuch, für deine Zeit.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Dass wir Glanz und Fame und Reichweite und vor allem, jetzt haben
Geilheit.
Wir Geilheit, genau. Ich hätte jetzt beinahe gesagt kluge Gedanken, aber da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Das waren wir ja nicht. Fall. Aber es waren halt eine ganze Menge kluge Gedanken. Und ich gehe aus der Sendung so raus, was eigentlich selten ist. Manchmal habe ich so das Gefühl, es ist alles gesagt. Nach der Sendung habe ich so das Gefühl, man hat gerade erst angefangen. Jetzt könnte es gerade mal so losgehen. Und das Gefühl habe ich selten. Und ich glaube, dass das also auf alle Fälle, das ist ein gutes Gefühl. Also für mich ist es ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich freue mich drauf, dich spätestens in einem knappen Jahr auf der Weihnachtsfeier wiederzusehen.
Ich freue mich da auch drauf.
Wenn es denn dann heißt, Mansplaining-Karaoke.
Mansplaining-Karaoke.
Schönes Wochenende.
Tschüss.
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 So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummens. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau.
Mhm.
Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube.
Weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
höre. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.